Ja, meine Damen und Herren, willkommen zum Law After Lunch. Heute habe ich ein Thema ausgewählt, was sehr präsent in den Medien ist. Sie alle haben wahrscheinlich gelesen von faulen Krediten, toxischen Papieren, Bad Banks und anderem, die durch die Medien geistern. Und ich möchte dahinter mal etwas näher schauen, etwas Licht ins Dunkel bringen, um was es sich handelt. Und zwar möchte ich das tun, nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern vor allen Dingen aus juristischer Sicht. Dazu bedarf es aber zunächst eines kleinen Einblicks in die wirtschaftlichen Grundlagen, ohne die man das ganze Prozedere nicht verstehen kann. Dann werden wir das rechtlich einordnen, danach auf die Vor- und Nachteile der Asset Securitization eingehen, Möglichkeiten der Regulierung erörtern und zum Schluss kommen. Zunächst, was ist Asset Securitization? In einem Satz gesagt, ist es ein Verfahren, mit dessen Hilfe man Vermögenswerte, die man sonst nicht an den Kapitalmarkt bringen kann, doch an den Kapitalmarkt bringen kann. Was kann ich normalerweise an den Kapitalmarkt bringen? Nun, ich brauche ein genügend großes Unternehmen, was zum Beispiel Aktien emittiert oder Schuldverschreibungen und sich auf diese Weise am Kapitalmarkt finanzieren kann. Für viele kleine Schuldner ist der Gang zum Kapitalmarkt dagegen verwehrt. Sie und ich haben einfach als Schuldner nicht die nötige Größe, um am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen. Der Kapitalmarkt ist aber eine sehr günstige Art, Geld aufzunehmen, im Gegensatz zu Banken, die sich diesen Dienst regelmäßig teuer vergüten lassen. Wie können wir zum Beispiel an den Kapitalmarkt gehen? Nun, wenn wir alle Geld bräuchten, nehmen wir an, für einen Zusatzaufbaustudiengang einen Joint Degree, zum Beispiel mit einer chinesischen Universität, den wir gerne alle erwerben wollen. Wir brauchen dafür einen bestimmten Betrag. Dann könnten wir einen Pool bilden. Wir könnten Kreditforderungen begründen mit einer Gesellschaft. Und diese Kreditforderungen könnten dann in einen Vermögenspool eingebracht werden. Und man könnte versuchen, diesen Pool auf den Kapitalmarkt zu bringen. Das ist schon ein kleiner Vorgriff darauf, wie es technisch gemacht wird. Im Grunde geht es darum, dass ich zum Beispiel Kredite, die mittelständische Unternehmen haben, bündele und diese insgesamt am Kapitalmarkt als Bündel verkaufe. Das ist kurz knapp gesagt Asset Securitization. Illiquide sind diese Vermögenswerte, also unsere Kreditforderungen zum Beispiel, weil wir sie nicht wie Wertpapiere übertragen können. Es gibt keinen Handel mit solchen Krediten, weil man immer speziell guckt, wie kreditwürdig ist der Schuldner. Wenn ich allerdings einen solchen Pool bilde von Krediten, dann kann ich diesen Pool bewerten und sagen, die durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit beträgt XY und dann den Pool insgesamt verkaufen. Wer nutzt diese Technik? Nun vor allem Kreditinstitute. Die schaffen diese oder die benutzen dieses Prozedere der Asset-Backed Securitization. Was machen sie genau? Welche Vermögenswerte bringen sie an den Kapitalmarkt? Und ich hatte schon erwähnt, man könnte zum Beispiel Studentendarlehen auf diese Weise finanzieren. Eine andere Möglichkeit ist, was häufig gemacht wird, Banken haben häufig ganz viele Leasingverträge mit Leasingnehmern, die sie gern verkaufen möchten, ja, die sie gern finanzieren möchten. Eine andere Möglichkeit sind Forderungen aus Kreditkartenverträgen, die die Banken haben und die sie gern am Kapitalmarkt refinanzieren möchten. Und das bekannteste Beispiel sind die Hypothekenforderungen, die uns ja alle mit der amerikanischen Hypothekenkrise überfallen haben. Die wurden ebenfalls verbrieft. Ich habe sie als letztes Beispiel genannt, nur um Ihnen zu zeigen, es gibt noch viele andere Gegenstände, die verbrieft werden. Sie können sogar zukünftige Einnahmen verbriefen. Also Sie könnten beispielsweise die erwarteten Einnahmen aus dem Verkauf einer CD verbriefen und am Kapitalmarkt verkaufen. Wie funktioniert das nun, dieses Verfahren? Die Bank, der sogenannte Originator, überträgt die Vermögenswerte, die sie finanzieren möchte, die sie liquide machen möchte, auf ein sogenanntes Special Purpose Vehicle, SPV. Das ist eine Gesellschaft, man nennt sie auch Zweckgesellschaft. Diese Gesellschaft hat nur einen einzigen Zweck, deshalb eben Zweckgesellschaft. Sie soll nämlich die Vermögensgegenstände für die Investoren halten, für die künftigen Investoren. Das SPV seinerseits emittiert dann Wertpapiere oder Finanzinstrumente in Gestalt von Aktien oder Schuldverschreibungen und diese werden von den Investoren gekauft. Die Aktien oder Schuldverschreibungen bilden insoweit eine Art Sicherheit für die Schuldverschreibungen oder Aktien, die begeben werden. Sie sind der Vermögenswert, der dahinter steht. Wenn die Zweckgesellschaft einfach so Aktien oder Schuldverschreibungen begeben würde, würde sie keiner kaufen. Die Investoren wissen allerdings, hinter der Zweckgesellschaft stehen diese Vermögenswerte, diese Assets und nur wegen dieser kaufen sie letztlich die emittierten Aktien und Schuldverschreibungen. Und deshalb nennt man die Securities ist das englische Wort für Wertpapiere, nennt man diese Wertpapiere Asset-Backed, sind hinterlegt mit Vermögenswerten. Wie geht es nun im Einzelnen? Natürlich ist die Transaktion im Einzelnen recht kompliziert, wie Sie hier an einem Beispiel sehen, das von einer Rechtsanwaltskanzlei erstellt wurde, für eine typische Transaktion und auch dieses Bild ist noch vereinfacht. Ja, in Wirklichkeit sind auch wesentlich mehr Parteien beteiligt. Auf der linken Seite sieht man den Originator, also in der Regel die Bank, die Vermögenswerte hat. Diese verkauft sie an das SPV, meistens, wenn es sich um Forderungen handelt, also im Wege der Abtretung werden sie übertragen. Das SPV zahlt einen Kaufpreis. Das heißt, der Originator ist die Vermögenswerte los. Das SPV überträgt häufig zur Sicherheit diese Vermögenswerte noch auf einen Trustee. Das macht es etwas komplizierter. Ein Treuhänder, der die Vermögenswerte hält. Im Grunde könnte es aber auch selbst behalten. Und hier unten dann ist dieses Portfolio, in diesem Fall war es 1 Milliarde Euro der geschätzte Wert. Wichtig ist nun, das SPV begibt die Wertpapiere, sogenannte Notes, und die werden dann hier drüben in verschiedenen Formen begeben. Und wir kommen noch näher zu den Formen, in denen sie begeben werden. Frage, wozu das Ganze? Warum werden überhaupt die Vermögenswerte verbrieft? Nun, einen Zweck hatte ich schon genannt. Die Bank befreit sich von diesen Vermögensgegenständen, von denen, die ihre Bücher belasten, eben beispielsweise die Kreditkartenforderungen oder die Leasingforderungen. Sie bekommt dafür Geld. Ja? Dadurch verkürzt sich ihre Bilanz. Wenn ein Gegenstand, also ein Vermögensgegenstand scheidet aus und man bekommt einfach Bargeld dafür. Dadurch wird die ganze Bilanz einfach einfacher zu lesen. Man sieht einfach den Wert, den sie hat. Ein weiterer wichtiger Grund ist, Banken unterliegen Eigenmittelanforderungen. Solange eine Bank Kredite ausgibt, muss sie diese mit Eigenkapital hinterlegen. Das dient eben dazu, damit nicht solche Krisen eintreten, wie wir sie gerade haben, in denen die Bank, wenn Forderungen ausfallen, kein Geld mehr zur Verfügung hat. Sie muss für jeden Kredit, den sie gibt, ein bestimmtes Eigenkapital vorhalten. Und das kostet natürlich. Deshalb versucht die Bank, so wenig wie möglich Kredite in ihren Büchern stehen zu haben. Welche Eigenmittelanforderungen einzuhalten sind, ergibt sich aus einem nicht völkerrechtlich verbindlichen Regelwerk, dem sogenannten Basel II. Das schreibt konkret vor, für welche Arten von Krediten wie viel Eigenkapital hinterlegt werden muss. Basel II wurde deshalb erlassen, um die Banken besser vor Krisen zu schützen. Perverserweise hat es aber im Gegenteil dazu geführt, dass die Banken versucht haben, möglichst viele Kreditforderungen und so weiter loszuwerden. Und eine Technik dazu ist gerade diese Verbriefung. Durch die werde ich ganz elegant die Kreditforderung los und kriege Bargeld und brauche kein Eigenkapital zu erhöhen. Und letztlich, nicht ganz unerheblich, befreit sich natürlich die Bank auch von erheblichen Risiken, gerade eben von dem Risiko, dass vielleicht die Kreditforderungen, Kreditkarten, Auto, Hypothekenforderungen ausfallen können. Welche Finanzinstrumente werden geschaffen? Also einmal die bekannten ABS, die Asset-Backed Securities. Man nennt sie auch, wenn die Forderungen, die hinterlegt sind, Hypothekendarlehen sind, nennt man sie auch Mortgage-Backed Securities. Mortgage für der englische Ausdruck für Hypothek. Also manchmal hören Sie auch den Ausdruck MBS. Manchmal können Sie auch sowas in der Zeitung sehen. Wenn die Betroffenen der Hypothekenkrise dann dastehen und ihre Schäden beschauen, sieht das oft nicht sehr schön aus. Weiterhin redet man auch von Collateralized Debt Obligations. Das ist eine Unterart der ABS, die dann vorliegt, wenn man Darlehen als Assets überträgt. Ja, wenn die Assets in Darlehen bestehen, nennt man es CDOs. Ist eine Unterform der ABS, genauso wie MBS. Und dann gibt es noch wesentlich, also die Vielfalt der ABS ist kaum zu überschauen. Es gibt noch wesentlich mehr Unterteilungen und Spielarten, was natürlich daran liegt, das Ganze ist in der Praxis entstandenes Instrument und es gibt keine einheitlichen Kategorien, wie wir das hätten, wenn es irgendwo im Gesetz vorgesehen wäre, Hypothek oder Grundschuld, sondern es sind eben in der Praxis entwickelte Instrumente mit verschiedenen Namen und da ist die Terminologie auch nicht immer ganz einheitlich. Ganz entscheidend für die Durchführung einer ABS-Transaktion ist, dass die emittierten Papiere, also die vom SPV emittierten Papiere, nicht alle gleich sind. Ja. Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, dass alle oder dass die meisten der ABS, die im Zuge der Verbriefung von den amerikanischen Hypothekendarlehen emittiert wurden, alle mit AAA, mit dreimal A geratet waren von den Ratingagenturen, obwohl die Hypothekendarlehen, die dahinter standen, nur Subprime waren, also nur minderer Qualität. Vielleicht haben Sie sich mal die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein, dass ich etwas verbriefe, ja, was nur mindere Qualität hat und herauskommt etwas von der höchsten Qualität. Wie macht man das? Nun, die Technik ist genau die Verbriefung wie dargelegt. Nur das SPV emittiert verschiedene ABS. Es emittiert ABS, die in verschiedener Reihenfolge zu bedienen sind. Die besten der ABS und die natürlich auch am teuersten ABS werden, den Auszahlungsstrom sehen, im Falle einer Insolvenz zuerst bedient. Also wenn, nehmen wir an, wir übertragen 1 Milliarde Euro an Hypothekendarlehen. Ja? Jetzt werden Hypotheken zurückgezahlt und andere werden nicht zurückgezahlt. Von dem Geld, was zurückgezahlt wird, werden zuerst die Tranchen der ABS bezahlt, die ganz oben stehen, die AAA. Ja? Und jetzt können Sie sich überlegen, wenn ich einen Pool habe von Hypothekendarlehen, im Wert von 1 Milliarde, irgendjemand wird ja wohl bezahlen. Das heißt, das Risiko, dass die oberste Tranche ausfällt und nicht bezahlt wird, ist extrem gering. finanzmathematisch. Ja, so hat man sich das überlegt. Danach, die nächste Tranche, die gezahlt werden muss, hat einen etwas geringeren Wert und ist auch schlechter geratet, hat dann Double A und so geht es dann weiter bis zum Non-Investment Grade. Non-Investment Grade heißt, es kann nicht empfohlen werden, dass Sie da rein investieren. Trotzdem tun es welche. Man nennt diese Tranchen auch Senior Tranches, da gibt es dann noch Super Senior, die nächste Mezzanin oder Junior Tranche und die letzte, die gefährlichste Tranche, die zuallerletzt bedient wird, ist das sogenannte First Loss Piece. First Loss Piece deshalb, weil wenn ein Ausfall entsteht, wenn Hypotheken nicht gezahlt werden, die das zuerst zu spüren bekommen, sind die Investoren in dieses Teil. Man nennt es deshalb auch teilweise Equity Piece, Equity als anderes Wort für Eigenkapital. Wenn Sie diesen Anteil kaufen, diese Tranche kaufen, dann haben Sie eine Stellung ähnlich einem Gesellschafter, der komplett ausfällt in der Insolvenz, kriegt er sein Eigenkapital nie zurückgezahlt. Das heißt, wer das First Loss Piece kauft, steht sich sehr ähnlich jemandem, der sich mit Eigenkapital in der Gesellschaft beteiligt. Er spürt die Verluste direkt. Ja? Er hat keine schuldrechtliche Sicherheit, dass er bezahlt wird. Eine interessante Frage ist sicherlich, wer kauft denn nun diese ABS? Wer war denn so verrückt, dort hinein zu investieren? Nun, vor allen Dingen sogenannte institutionelle Anleger, Versicherungen zum Beispiel, die Rückversicherer brauchen besondere Sicherheiten, deshalb haben die häufig die Super Senior Tranche gekauft, Pensionsfonds, Investmentfonds und so weiter. Kreditinstitute dann die Mezzanin-Tranche und Hedgefonds und High Net Worth Individuals, das sogenannte Equity oder First Loss Piece. Hedgefonds natürlich, weil sie spekulieren, dass doch auch dieser Teil zurückgezahlt wird, ja, der Hypothekendarlehen. Und High Net Worth Individuals sind einfach natürliche Personen, die sehr vermögend sind und die Geld übrig haben und in ein riskantes Geschäft investieren wollen, bei dem sie eine hohe Rendite erzielen können. Sie können natürlich logischerweise mit dem Equity Piece eine höhere Rendite erzielen als mit der Super Senior Tranche, weil da ist das Risiko gering. Und dementsprechend auch die Rendite gering, die versprochen wird. Nun, in dem ganzen Prozess haben die Ratingagenturen eine wichtige Rolle gespielt. Es wird immer viel diskutiert über die Rolle der Ratingagenturen, weil wir schon gesehen haben, sie stellen fest, welche Titel eben Super Senior, Senior, Mezzanin und Equity sind, weil sie sagen, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist so und so hoch. Das ist genau die Aufgabe der Ratingagenturen. Das haben sie häufig im Auftrag des Originators, derjenigen, der den Prozess anstößt, gemacht. Teilweise auch in Zusammenarbeit. Also der Originator hat angefragt, wie muss ich denn die Transaktion gestalten, sodass ich möglichst viel Super Senior rausbekomme und möglichst das und das. Da ist an sich nichts Anstößiges dabei, weil die Ratingagentur natürlich nur gesagt hat, um deine Kreditausfallwahrscheinlichkeit zu senken, müsstest du das so und so machen. Aber heute wird besonders viel Anstoß daran genommen, dass die Ratingagenturen so eng bei der Strukturierung der ABS mit den Originatoren, denen die dahinterstehen, zusammengearbeitet haben. Weitere Frage, wie ist es denn nun dazu gekommen, dass diese wunderbar finanzmathematisch durchdachten Instrumente plötzlich wertlos sind, plötzlich toxisch sind? Das passiert natürlich, wenn Sie eine ganz wichtige Sache nicht bedenken. Und das wurde nicht bedacht, das Folgende. Auch wenn Sie eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass die Super Senior Tranche nicht bedient wird, ja, kann es natürlich passieren, dass die Leute generell das Interesse verlieren, solche ABS zu kaufen, weil sie Zweifel haben darüber, ob alles wirklich richtig bewertet wurde. Genau das ist passiert. Also Hypotheken, es wurden einige Hypothekendarlehen in Kalifornien nicht zurückgezahlt. Eigentlich nicht übermäßig viele nicht zurückgezahlt, sondern etwas statistisch höher, als man erwartet hatte. Daraufhin wurde in Zweifel gezogen, wie viel Wert die ABS noch haben, ja, ob die ganze Rechnung dahinter stimmt. Dann hat sich gezeigt, dass eigentlich gar nicht richtig ermittelbar war, welche Auswirkungen diese Ausfälle auf den Wert der ABS haben. Also ich habe ein Bewertungsproblem, ich weiß nicht ganz genau, wie viel sind die ABS wert. Daraufhin wollte niemand mehr in die ABS investieren und es ist der ganze Markt dafür zusammengebrochen. Wenn der ganze Markt dafür zusammenbricht, nützt es ihnen nichts, dass die Agentur das mit 3x A bewertet hat. Ja? Genauso wie beim Studium, wenn sie eine 1 als Abschluss haben, aber der Markt für Juristen ist zusammengebrochen, was wir nicht hoffen wollen, nützt ihnen auch die 1 wenig. Und genau das ist passiert im Fall der ABS. Nun, warum haben die Institute überhaupt diese ABS gekauft? Die Idee war dahinter, man könnte gezielt das Risiken managen. Wie man heute vielleicht weiß, ist das eine Illusion. Man kann es nicht so zielgenau managen. Aber gerade für Versicherungen ist es wichtig, dass sie eine Zusammensetzung, einen klaren Überblick über ihre Risiken haben, den sie auch der Aufsicht präsentieren können, der Versicherungsaufsicht, und genau sagen können, die Risiken, die wir in den Büchern haben, sind so und so und so hoch. Und manchmal haben sie zu wenig Risiko, manchmal haben sie zu viel Risiko. Da die ABS in verschiedene Tranchen geteilt waren, konnten sie sich genau aussuchen, ich möchte noch ein bisschen AA-Risiko oder ein bisschen 3x B-Risiko. Ja? Und das hat die Investoren angezogen. Dann eine andere Idee, ich möchte meine Anlagen diversifizieren. Ich habe schon sehr viel investiert in den Unternehmensmarkt in Asien. Jetzt möchte ich noch ein kleines bisschen in den Hypothekenmarkt in den USA investieren, weil der mir auch lohnend erscheint. Ich will aber nicht unbedingt Hypotheken in den USA kaufen, das ist umständlich. Ich müsste mich dann auch um die Einziehung kümmern und so weiter. Ich kaufe mir einfach ABS, dann investiere ich in den Hypothekenmarkt, ohne dass ich direkt Hypotheken kaufe. Dasselbe können Sie auch tun, wenn Sie zum Beispiel in Öl investieren wollen, ohne dass Sie jetzt sich einen Öltank unter dem Haus aufstellen wollen, kaufen Sie einfach die Aktien einer Ölgesellschaft. Das war allerdings bislang nicht möglich für solche illiquiden Vermögensgegenstände wie Hypotheken, Kreditkartenforderungen und so weiter. Heute, dank ABS, könnten Sie in alle diese Gegenstände investieren, was Sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr tun werden. Aber die Idee an sich war, diejenige, ich kann in Gegenstände investieren, die ich sonst nicht erwerben würde. Und dann hat man sich natürlich auch erhofft, dass die Rendite hoch ist und man mit dem Handel der ABS etwas gewinnen könne. Jetzt kommen wir dazu, wie wir das Ganze rechtlich einordnen. Also was passiert denn eigentlich juristisch gesehen? Wenn man es ganz trocken juristisch sagt, Forderungen werden in Wertpapiere oder ich würde sagen in Finanzinstrumente umgewandelt. Ich mache aus Asset-Backed Securitization oder Asset Securitization ist ein Weg, mit dem ich aus schuldrechtlichen Forderungen handelbare Wertpapiere, Aktien, Schuldverschreibungen mache. Finanzinstrument ist nur ein anderes Wort dafür. Die Technik dazu ist, ich schalte eben das SPV ein, eine Gesellschaft, die anders ist als andere Gesellschaften, die Sie kennen, also anders als sonstige Aktiengesellschaften, GmbHs. Sie konzentriert sich allein auf das Halten von Vermögensgegenständen. Und wichtig ist nun, diese SPVs werden nicht in Deutschland gegründet, meist auch nicht in den USA gegründet, sondern in sogenannten Offshore-Jurisdiktionen. Ein paar davon habe ich Ihnen hier aufgelistet. Warum macht man das? Nun, das SPV, damit die ganze Transaktion sich überhaupt lohnt, darf keine Steuern abführen. Wenn ich auf der Ebene des SPV Steuern zahlen müsste, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und so weiter, dann wäre die ganze Verbriefung belastet mit zusätzlichen Steuern und es würde sich nicht mehr lohnen. Ja? Also Sie wollen Steuern vermeiden. Das heißt, das SPV muss steuerlich transparent sein. Es dürfen auf seiner Ebene keine Steuern anfallen. Und diese Offshore-Jurisdiktionen bieten eine solche Transparenz an und deshalb gehen die SPVs dorthin. Nicht nur die SPVs, sondern mittlerweile sogar Hunde vergraben ihre Vermögenswerte, also in solchen Oasen. Wie schon gesagt, der Effekt ist, wirtschaftlich gesehen, illiquide Vermögensgegenstände werden zu handelbaren und Sie können jetzt diese Finanzinstrumente, die ABS, MBS, CDOs und wie sie alle heißen, weltweit problemlos handeln. Damit transferieren Sie aber auch die Risiken von einem Land in das andere. Und das ist ja das, was uns alle an der Finanzkrise wahrscheinlich so geschockt hat. Was hat eigentlich der Zustand einer Bayerischen Landesbank mit dem Hypothekenmarkt in Kalifornien zu tun? Ja, Sie sehen ganz klar, über die Verbriefungstechnik habe ich das Risiko aus einem Staat in den anderen exportiert. Und das ist in gewisser Weise eine Folge des globalen Finanzmarkts. Dabei ist kennzeichnend, dass die Verbriefung in solchen verschiedenen Stadien stattfindet, also aufgeteilt ist in einzelne Abschnitte. Und jetzt kommt der Teil, der mich besonders interessiert. Hier kommt das Kollisionsrecht ins Spiel. Diese verschiedenen Abschnitte werden in unterschiedlichen Staaten durchgeführt. Der Originator sitzt beispielsweise in Kalifornien, ja, die Bank, die diese Hypotheken ausgegeben hat. Das SPV sitzt in Guernsey. Und der Käufer ist die Bayerische Landesbank. Also wir haben eine transnationale Struktur, eine Struktur durch verschiedene Staaten hinweg. Und die Rechtsordnungen, insbesondere die des SPV, wird ganz bewusst so ausgesucht, dass die Transaktion durchgeführt werden kann. Also es wird ganz gezielt von den Beteiligten nach einer Rechtsordnung gesucht, die folgende Voraussetzung erfüllt. Erstens, sie muss die Gründung von Zweckgesellschaften zulassen. Zweitens, sie darf keine Körperschaftssteuer vorsehen. Drittens, sie darf keine Gewerbesteuer vorsehen und so weiter und so weiter. Ja? Und das nenne ich Rechtsordnungen benutzen als Lego-Bausteine. Ich baue mir eine Transaktion und suche mir die Länder und die Rechtsordnungen, die ich dabei verwenden will, aus. Und das nennt man auch im Jargon der Anwälte Regulatory Arbitrage, soll heißen, ich suche mir die für mich passende Regulierung aus auf der ganzen Welt. Das ist diese neue Einstellung, die neue juristische Einstellung, mit der Sie auch konfrontiert werden, wenn Sie in eine Kanzlei eintreten, dass man eben sich nicht mehr damit zufrieden gibt zu sagen, wie ist die Regelung in Deutschland, und wie können wir eine Gestaltung so machen, dass sie möglichst wenig besteuert wird, sondern dass man ganz klar sagt, wir suchen uns einfach eine Rechtsordnung, wo das geht, was wir machen können. Und das ist auch aus soziologischer Sicht eine ganz interessante, wichtige Einstellung, ohne dass ich das irgendwie inhaltlich bewerten will. Wie ist es dazu gekommen? Ganz klar, Asset Securitization ist eine Folge der zunehmenden Liberalisierung der Finanzmärkte. Eine wichtige Rolle spielen da GATT und insbesondere auch das GATS. Und letztlich hat es